Wir kommen wieder zum Hebräerbrief. Unter klein a, Punkt, stellten wir die Frage, wann hat Gott geredet durch seinen Sohn? Und als erstes, römisch 1, Punkt, Doppelpunkt, Entschuldigung, römisch 1, Doppelpunkt, gaben wir die Antwort, nachdem er geredet hatte. Das heißt, wir befassten uns mit dem alttestamentlichen Reden Gottes. Eine zweite Antwort auf die Frage, wann Gott im Sohn redete, unter römisch 2, Doppelpunkt. Eine zweite Antwort auf die Frage, wann Gott im Sohn redete. Der Schreiber sagt, in diesen letzten Tagen. In diesen letzten Tagen. Dadurch gibt er an, dass er selbst in diesen Tagen lebt und zweitens, dass sie letzte Tage sind. Mit anderen Worten, das Ende in der Heilsgeschichte hat begonnen. Mit Jesu Kommen leben wir in der Endzeit, in den letzten Tagen. Das sollte man bedenken. Es lohnt sich darüber in der Schrift Forschungen anzustellen. Oft wird dieser Ausdruck, das Ende, für eine relativ kurze Zeit vor Jesu Kommen gebraucht und man sagt, wir würden heute in der Endzeit leben. Das wissen wir nicht, ob wir in der Endzeit in diesem Sinne leben. Wir wissen nicht, wie lange es noch braucht, bis Jesus kommt. Schon Luther hat gemeint, jetzt könnte es nicht mehr lange dauern, ja. Aber wenn wir im biblischen Sinne in der letzten Zeit leben, dann hat das mit Jesu erstem Kommen begonnen, beziehungsweise mit seiner Himmelfahrt. Diese ganze Zeit nach der Schrift ist letzte Zeit. Es gibt allerdings ein sogenanntes Ende. Wir wissen nicht, wie lange es ist, aber es gibt gewisse Ereignisse, die dann stattfinden, aber das ist ein anderes Thema. Der Schreiber befindet sich also in der letzten Phase, mit uns natürlich zusammen, der Heilsgeschichte Gottes. Das Ende hat begonnen. Mit anderen Worten, die Botschaft von Jesus Christus soll ernst genommen werden. Die Botschaft von Jesus Christus signalisiert die letzten Tage. In diesen, den letzten Tagen, am Ende der Heilsgeschichte Gottes, hat Gott durch seinen Sohn gesprochen. Wir können uns natürlich fragen, warum hat Gott nicht früher den Sohn gesandt? Es wäre doch besser gewesen, nicht wahr? Natürlich, wir hätten alles besser gemacht als Gott. Das stimmt. Aber wir werden es nie besser machen als er. Und wir wollen uns damit zufrieden geben. Wir sind dankbar, dass er überhaupt gekommen ist. Und es war weise so, wissen Sie, wahrscheinlich ist es so, wir brauchten so lange, um die Zeit vorzubereiten. Der Mensch ist schwer am Lernen und es brauchte lange, lange Jahre, bis der Mensch überhaupt vorbereitet war. Und doch war er in einem gewissen Sinne nicht vorbereitet. Aber es waren einige und die haben ihn aufgenommen. Die Botschaft soll ernst genommen werden. Das will wohl der Verfasser den Lesern nachlegen. Und von einem späteren und neuen Reden Gottes ist hier kein Wort. Jetzt hat Gott in den letzten Tagen gesprochen und somit wird Gottes schriftliche Offenbarung vollständig. Mit der Christusbotschaft, die er gebracht hat, die seine Apostel weiter ausführen in den Briefen des Neuen Testamentes, ist die Schrift vollkommen. Es gibt nicht oder keine weitere, kein drittes Reden Gottes gleichsam ist hier angesagt oder angedeutet. Das war klein a Punkt, die Frage, wann hat Gott oder wann redete Gott in seinem Sohne? Wir kommen zur zweiten Frage, klein b Punkt. Zu wem hat Gott nun gesprochen? In dem Sohn hat er geredet, aber zu wem? Er gibt uns die Antwort, zu uns. Zu uns hat Gott geredet. Aber in Kapitel 2 sagt der Verfasser, er und seine Leute hätten die Heilsbotschaft von denen erfahren, die sie vom Herrn bekamen. Aus diesen zwei Aussagen lernen wir zweierlei. Noch einmal, er sagt, Gott hätte zu uns geredet, und dennoch sagt er, sie hätten die Botschaft, die Gott an uns richtete, von anderen bekommen. Zu denen hätte Gott geredet. Ja, jetzt erhebt sich die Frage, zu wem hat denn Gott gesprochen? Zu uns oder zu ihnen? Sodass wir es von ihnen bekommen hätten. Beides ist wahr. Was lernen wir aber daraus? Merken Sie, wie wir mit Gottes Wort umgehen. Scheinbarer Widerspruch. Neue Wahrheit. Besser, ja? Wir nehmen beides an. Der Schreiber sagt, Gott hätte durch den Sohn zu uns geredet, aber er sagt gleichzeitig, was Gott sagte, sagte er anderen und wir haben es von ihnen. Die Lehre jetzt. Wir lernen hier zweierlei. Einmal, die Botschaft Jesu und die seiner Apostel sind ein Reden Gottes. Die Botschaft Jesu, Gott hat geredet, als Jesus sprach. Und Gott redete, als die Apostel sprachen zu diesen Leuten. Beides ist ein Reden Gottes. Die Botschaft Gottes durch Jesus, als er auf Erden war, und die Botschaft seiner Apostel, als sie diese Botschaft weitergaben. Christus sprach in den Aposteln. Christus sprach weiter in den Aposteln. Vergleichen Sie die Apostelgeschichte Kapitel 1. Lukas sagt, einen ersten Bericht, o Theophilus, habe ich verfasst, von dem, dass Jesus begann zu tun und zu lehren. Und was er jetzt als zweiten Bericht schreibt, ist eine Fortsetzung von dem, was Jesus tut und spricht. Die Apostelgeschichte ist Jesu Reden, ein Bericht von Jesu Reden. Vergleichen wir auch Epheser Kapitel 4. Wenn ihr ihn hörtet, sagt der Apostel. Oder Kapitel 2, Vers 17. Und er kam und verkündete Frieden euch den Fernen und den Nahen. Als die Apostel zu den Heiden gingen, zu den Nicht-Israeliten, war es Christus, der in ihnen dorthin ging und predigte. Wo wir Menschen Gottes Wort, und jetzt meine ich aber Gottes Wort, wo wir Gottes Wort in den Mund nehmen, da spricht Gott. Ja? Und wir sollten unsere Versammlungen, unsere Gemeinden darin schulen, beziehungsweise ihnen helfen, so zu denken. Nicht zu beten, Herr, jetzt sprich durch dein Wort zu uns. Als ob die Predigt noch so eine auf einer höheren Ebene nebst dem Wort Gottes noch ein Reden wäre. Wir haben kein Reden, Brüder, außer diesem Wort. Dies ist Gottes Wort, nicht noch ein Reden darüber. Ja. Gott wird schon reden, wenn wir dieses Wort weitergeben. Ja. Stellen Sie sich vor, Ihre Frau würde zu Ihnen sagen, ja bitte Hans, sprich doch durch dein Wort zu mir. Ja. Da wird's klar, was? Ja. Die Worte sind, die ganze Zeit habe ich zu ihr gesprochen, ja, und jetzt will sie noch ein weiteres reden durch mein Wort. Als ob das noch so ein zweites exegetisches, ein auslegendes Reden sein soll. Alle Auslegung darf nur Übersetzung sein. Wir dürfen nicht noch weiteres Gottes Reden da erwarten. Das ist dasselbe als dies. Ich wiederhole dann, nur mit anderen Worten, was Gott schon gesagt hat. Die Apostel haben nun reines Wort Gottes weitergegeben. Wir vermischen es allzu oft mit eigenem, noch nicht wahr? Wir müssen unsere eigenen Worte finden. Aber in dem Maße, wie wir Gottes Wort in den Mund nehmen, spricht Jesus Christus. Und es ist gut, wenn wir zu Hause unseren Kindern beibringen, passt auf, was der Prediger sagt, denn da hören wir Gottes Wort. Ja? Sie sollen lernen, dass Gottes Wort von dort aus an uns gerichtet wird. Natürlich wollen wir dann gleichzeitig für die Verkündiger beten, dass es dann auch Gottes Wort ist, das unsere Kinder hören. Das Zweite, also das Erste, das wir lernen, wenn der Schreiber von zwei Rednern spricht, Gott hätte zu uns, aber auch zu jenen gesprochen, das ist ein Reden, Gott spricht beides. Das Zweite, das wir lernen, Gottes Reden ist nicht auf eine Generation beschränkt. Gottes Reden ist nicht auf eine Generation beschränkt. Auch vom ersten Reden Gottes, vor dem Reden im Sohn, vom Reden durch die Propheten, konnte es heißen, Gott hat zu uns geredet. Ja? Und das wird er auch in diesem Brief immer wieder sagen, was Gott damals, bevor er in dem Sohn sprach, als er noch durch die Propheten sprach, auch das war für die Leser. Also das alttestamentliche Reden, das Reden Jesu und das Reden der Apostel ist alles an uns. Es ist ein großes Reden. Nun kommen wir, das war die Frage, wann hat Gott gesprochen unter Arabisch 2, jetzt kommen wir zu Arabisch 3, Punkt. Das war der Redende. Oder? Ja, aber nochmal. Wir sind jetzt bei der arabischen Zahl. Die Umstände, ja. Und jetzt kommen wir zu Arabisch 3. Achten wir auf den Vermittler des neuen Redens Gottes, auf den Sohn. In Vers 1, wir haben uns bis jetzt immer noch mit Vers 1 befasst. Wir haben uns mit dem Redenden befasst, ganz kurz, Gott selbst. Wir haben uns mit den Umständen befasst, unter Arabisch 2, auch anhand von Vers 1. Aber jetzt der dritte Punkt, der Vermittler des Redens Gottes, denn Gott hat durch seinen Sohn gesprochen. Damit befasst sich der Rest des Kapitels, dass Gott durch seinen Sohn, er ist der Vermittler des Redens Gottes, damit befasst er sich im Rest des Kapitels. Also Arabisch 3, Punkt, achten wir auf den Vermittler des neuen Redens Gottes, Verse 1 bis 14. Wir untergliedern mit kleinen Buchstaben, klein a, Punkt. Die erste Aussage über den Sohn als Vermittler haben wir in Vers 1. Er ist eben ein Sohn. Er ist ein Sohn. Wir werden verschiedene Beschreibungen von dieser Person haben. Die erste Beschreibung ist, kennzeichnet ihn als einen Sohn. Vor dieser Bezeichnung Sohn fehlt im Grundtext der bestimmte Artikel. Das heißt, im Griechischen heißt es etwa so, Gott redete in Sohn. Es fehlt der Artikel der Sohn oder in dem Sohn. Man könnte also übersetzen, Gott redete durch einen Sohn. Im Deutschen könnten wir das so richtig übersetzen. Gott redete durch einen Sohn. Was würde das heißen? Dann würde es heißen, Sohn ist betont. Das heißt, Gott redete durch einen, der Sohn ist. Er redete durch einen Sohn. Ja? Früher durch Propheten, jetzt aber durch Sohn, durch einen Sohn. Da wird betont, was er ist. Er redete durch einen, der sein eigener Sohn war. Wenn im Hebräerbrief das hohe Priestertum Christi starke Betonung erfährt, so darf nicht übersehen werden, dass es dem Verfasser sehr daran liegt, deutlich zu machen, wer es ist, der Hohepriester ist. Eben der Sohn Gottes. Siehe zum Beispiel Kapitel 4, Vers 14. Kapitel 4, Vers 14. Da wir also einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel ging, Jesus, den Sohn Gottes. Merken wir? Er will, dass die Leser wissen, wer unser hoher Priester heute vor Gott ist. Und dann Kapitel 5, gleich das nächste Kapitel, die Verse 5 und 6. So verherrlichte auch Christus nicht sich selbst, hoher Priester zu werden, sondern der verherrlichte ihn, der zu ihm sagte, du bist mein Sohn. Das sollen sie wissen, wie hoch dieser hohe Priester ist, Gottes eingeborener Sohn. Wenn unser Herr Sohn genannt wird, heißt das zweierlei, Gottes Sohn und Menschensohn. Das eine wie das andere und das eine zum selben Zeitpunkt wie das andere. Er ist Gott und Mensch in einer Gestalt. Es kommt dadurch zum Ausdruck einmal seine Erhabenheit, Gottes Sohn, zum anderen seine Niedrigkeit, Menschensohn. Bei diesem zweiten, dass er Menschensohn war, waren die ersten Leser zu lange stehen geblieben. Das war ihre Gefahr. Ja, er war Menschensohn, aber dabei blieben sie zu lange stehen. In Kapitel 1 hebt er zuerst die Erhabenheit ihres Hohenpriesters hervor. Er ist Gottes Sohn. Wenn die ersten Empfänger des Briefes in Versuchung waren, zu wenig von Jesus zu halten, so soll also gleich am Anfang kein Zweifel darüber bestehen. Er stellt ihnen von Vers 1 bis Vers 14 den Sohn Gottes in aller Herrlichkeit vor Augen. Hier habt ihr ihn. Über sein Menschsein können wir gleich sprechen, aber hier zunächst einmal will ich euch den wahren Hohenpriester zeigen. Er ist Sohn Gottes in aller Herrlichkeit. Bereits in Vers 1 kommt die Erhabenheit dadurch zum Ausdruck, dass der Sohn den Propheten gegenübergestellt wird. Gott redete vorzeiten durch Propheten, Menschen, sprach Hohe. Aber jetzt, heute, durch den Sohn, das ist etwas anderes. Der fehlende Artikel vor Sohn deutet auch dieses an in Vers 1. Der Sohn ist zwar auch Prophet gewesen, aber weit mehr als ein üblicher Prophet. Sie waren geschaffene Menschen. Er, der auf einzige Weise geborene Sohn Gottes, Gott in Menschengestalt. Klein b, Punkt. Zweite Bezeichnung. Der Vermittler ist also erstens Sohn, zweitens, jetzt kommen wir zu Vers 2. Als zweites wird vom Vermittler des neuen Redens Gottes gesagt, er ist der Sohn, dem Gott alles vererbte. Halten wir uns hier einiges vor Augen oder lesen wir zuerst Vers 2. Den er zum Erben von allem einsetzte. Das nächste können wir fürs nächste lassen. Durch den er zum Erben von allem einsetzte. Halten wir hier einiges vor Augen. Römisch 1, Doppelpunkt. Wer erbt alles? Er, der alles, aber auch alles aufgab. Das wird der Hebräerschreiber deutlich machen. Er ist es, der alles ererbt. Römisch 2, Doppelpunkt. Was erbt er? Das steht nicht im Text, aber Wir sollten uns darüber Gedanken machen. Einmal, Jesus wird die sichtbare Welt erben. Heische von mir, Psalm 2, ich gebe dir die Enden der Erde zum Erbe. Was ist die sichtbare Welt? Einmal alle Menschen, Johannes 17, dort die ersten Verse, Sie müssen es jetzt nicht aufschlagen. Ich will es für uns kurz lesen, wollen uns nicht da lange aufhalten. Gleich wie du ihm Macht hast gegeben über alles Fleisch, auf dass er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Jesus wird vollmächtiger über alle Menschen. Mir ist gegeben alle Gewalt, alle Regierungsgewalt auf Erden. Er ererbt alle Menschen. Alle Menschen sind sein Eigentum, gehören jetzt zu seinem Reich. Er ist Retter und auch Richter aller Menschen. Retter derer, die sich retten lassen. Richter aller, ob das eine oder das andere. Aber weiter ererbt er in der sichtbaren Welt auch die ganze Schöpfung. Psalm 24. Die Erde ist des Herrn und alles, was darin ist. Und Jesus erbt diese Erde und alles, was darin ist. Aber der Sohn Gottes erbt nicht nur die sichtbare Welt, auch diese unsichtbare Welt. Der Engel, wenn er gen Himmel fährt, werden ihm untertan alle Engel. Und auch die Dämonen müssen ihm gehorchen. Engel und Dämonen gehören ihm und müssen auf seinen Willen hören. Alle Obrigkeitsmacht, also im Himmel und auf der Erde, ist ihm gegeben nach Matthäus 28, Vers 18. Mir ist gegeben alle Regierungsgewalt im Himmel und auf der Erde. Römisch 3, Doppelpunkt. Dass der Sohn Gottes alles erben sollte, war in Psalm 2 verheißen. Und diesen Psalm dürfen Sie jetzt aufschlagen und ich will 6 bis 12 mit uns lesen. Psalm 2, die Verse 6 bis 12. Wir wollen, denn dort kommt dieser Erbgedanke her und wir wollen diesen Gedanken im Zusammenhang sehen. Psalm 2, Vers 6. Ich habe den Psalm neu ausgeschrieben, etwas ausgearbeitet, übersetzungsmäßig. Und ich habe auf Zion meinen König gesalbt, auf meinem heiligen Berge. Zion war der höchste Berg in Jerusalem. Höher denn der Berg Moria, auf welchem der Tempel stand. Der höchste Berg war Zion und deshalb wurde Jerusalem manchmal nach diesem Berge genannt. Anstatt Jerusalem konnte man Zion sagen. Ich habe auf Zion, also in Jerusalem, meinen König gesalbt, auf meinem heiligen Berge. Das heißt, heilig heißt Gott zugeeignet, ihm zugeordnet. Der Berg wird von Gott in besonderer Weise beschlagnahmt. Das ist mein Berg. Hier werde ich meinen Namen aufrichten. Hier werde ich meinen König einsetzen. Ich melde von einer Festsetzung. 7 Anfang. Und jetzt wird zitiert. Jahwe sagte zu mir, Jahwe sagte zu mir, und jetzt kommt das Zitat, Gott spricht zu wem? Wie? Zum Sohn. Das kommt ja gleich zum Ausdruck, ja. Jahwe sagte zu mir, das heißt, prophetisch wird ein Wort in den Mund des Sohnes gelegt. Der Sohn sagt, spricht, Jahwe sagte zu mir, du bist mein Sohn. Ich habe dich heute geboren. Ist wohl besser als gezeugt in diesem Fall. Beides ist möglich, dasselbe Wort bedeutet beides. Ich habe dich geboren heute. Bitte von mir und ich gebe dir Völker zum Erbe und die Enden der Erde zum Besitz. Diese Vers 7 wird im Neuen Testament zitiert und auf die Auferstehung bezogen. Am Auferstehungstag hat Gott seinen Sohn geboren, aus dem Mutterleib des Grabes hervorgeholt. Das setzt natürlich die Jungfrauengeburt voraus. Aber als Auferstandener darf er bitten vom Vater, bitte von mir, sagt der Vater zu ihm, und ich gebe dir Völker zum Erbe und die Enden der Erde zum Besitz. Du regierst sie, beziehungsweise wird regieren, das Hebräische kennt keine Zeitformen, nur eine Art Gegenwartsform mit Perfekt noch. Du regierst sie mit eisernem Stabe, zerbrichst sie wie ein Töpfergeschirr. Und nun, Könige, handelt weislich. Lasst euch unterweisen, der Psalmist spricht hier wohl weiter. Nun, Könige, handelt weislich. Wenn ihr wisst, was vernünftig ist, dann werdet ihr euch jetzt danach ausrichten, ja? Lasst euch unterweisen, Richter der Erde. Dient Jahwe mit Furcht und jauchzt mit Zittern, mit allem Ernst. Küsst den Sohn als euren König, könnte man hinzufügen, damit er nicht zürne und euer Weg euch nicht ins Verderben führe. Denn leicht könnte sein Zorn entbrennen. Selig alle, die zu ihm Zuflucht nehmen. Ein wunderbarer messianischer Text. Und in diesem Text haben wir diesen Gedanken des Erbens. Jesus, der Sohn Gottes, erbt alles. Als Retter und Richter, er erbt die Menschenwelt und auch die Umwelt, die Welt des Menschen. Ja, das war Römisch 3, Doppelpunkt, ja. Dass der Sohn Gottes alles erben sollte, war in Psalm 2 verheißen. Also Verheißung in Psalm 2. Und wenn man dieses jetzt sich so gemerkt hat, dass Psalm 2 schon das prophezeit hat, was der Verfasser hier über Jesus sagt, dann passt das Wort aus Matthäus 17, Vers 5 hierhin. Das dürfte man auch noch hinzuziehen. Matthäus 17, Vers 5 heißt es, während er noch redete, siehe, eine helle Wolke überschattete sie. Und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, die sagte, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen fand. Hört ihn! Das ist das Anliegen des Hebräerschreibers. Wenn Jesus so erhaben ist, dann hört auf ihn, küsst den Sohn, dient ihm. Das war der Aufruf des Psalmisten im Psalm 2. Beachtet ihn, hört, was Gott von seinem Sohn sagt und zieht die Schlussfolgerungen, handelt entsprechend. Klein c, Punkt. Klein c, Punkt. Der, durch den Gott jetzt geredet hat, ist noch ein drittes. Er ist Sohn, er ist Erbe, drittens. Er ist der, durch den Gott einmal alles schuf, also Schöpfungsvermittler. Vers 2, Mitte. Durch den er auch die Welten machte. Hier wird das Wort Aion für Welt gebraucht. Aion macht aufmerksam darauf, dass unsere Welt aus Raum und Zeit besteht. Kosmos ist die greifbare Welt, aber Aion ist die zeitliche Welt. Und so dürfen wir wohl übersetzen, die Welten, denn es ist Mehrzahl, die Welten mit ihren Zeiten. Am Anfang der Bibel steht geschrieben, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, zwei Welten gleichsam. Die Bibel hat kein Buch für Universum. Um das auszudrücken, sagt sie Himmel und Erde. Ja? Also diese zwei Welten gehören zusammen, die obere und Welt und unser Planet, auf dem das Menschenleben stattfindet. Aber diese zwei Welten haben Zeiten. Das heißt, es gibt Zeiten für Himmel, für das All im Universum und unsere Erdenwelt. Alles das, Materie, Raum und Zeit, hat Gott durch Jesus geschaffen, durch seinen Sohn, durch den er in die Welt schuf. Das sollen wir zusammenbringen. Mit anderen Worten, unser hoher Priester ist der Schöpfer. Die Leser sollen wissen, wie groß Jesus ist. Er ist nicht nur der Jesus von Nazareth, den ihr unmittelbar vor Augen habt, beziehungsweise von dem ihr da gehört habt, der am Kreuz so einen schändlichen Tod erleiden musste. Nein, der dort starb, ist der, der die Welt schuf. Der Schöpfer hing am Kreuz, sollen sie wissen. Es ist für die Verfasser wichtig zu zeigen, dass Jesus Christus nicht erst in der Verherrlichung das wurde, das er heute ist, sondern es schon immer war, als Gott und Schöpfer, und dass er in dieser Eigenschaft als Gott, nebst der als Menschen, dass Gott genügende Opfer am Kreuz brachte. Das heißt, wenn er in Vers 3 sagen wird, er hat uns von unseren Sünden gereinigt, dann sollen sie wissen, dass Jesus das nicht nur als Mensch, sondern als Gott und Mensch getan hat, nämlich als Schöpfer. Sie sollen von seiner Gottheit, denn wenn er Schöpfer ist, dann ist er Gott, überzeugt sein. So steht also der Sohn, der Verfasser macht das sicher, so steht also der Sohn am Anfang der Weltgeschichte, sowohl als am Ende derselben. Er ist Schöpfer und Erbe. Als Erbe steht er am Ende, als Schöpfer steht er am Anfang. Der Gott, der Erste und der Letzte, ist der, der in der Mitte am Kreuz hing. Klein d. Punkt. Der Vermittler des neuen Redens Gottes ist viertens der, der sich zur Rechten des Höchsten setzte. Und dieses wird jetzt den Rest des Kapitels brauchen, um das zu beschreiben. Für den Rest des Kapitels befasst er sich mit dem, der sich dorthin setzte. Das ist für ihn so wichtig. Wer sitzt heute zur Rechten Gottes? An dieser Stelle sind einige Fragen zu stellen, damit wir das Weitere besser erfassen können. Mit diesem sich Setzen befasst sich nämlich der Rest des Kapitels, die Verse 13 bis 14. Wir unterteilen jetzt also, klein d Punkt wird aufgegliedert. Römisch 1, Doppelpunkt. Erste Frage. Wer ist es, der sich setzte? Immer wieder, wer ist das? Wer ist das? Wer ist es, der sich setzte? Nun, wenn wir den Kernsatz gleichsam, Vers 3 ist ein langer Vers, aber wenn wir den Kernsatz herausholen, dann kommt dabei Folgendes. Welcher, am Anfang des Verses, sich in der Mitte des Verses setzte am Ende des Verses. Und dazwischen hat er dann einiges über ihn zu sagen. Welcher sich setzte. Natürlich ein Satzteil, aber damit wollen wir uns befassen. Es geht jetzt in Sonderheit um dieses Wort welcher. Wer ist dieser welcher? Das Wort welcher erfüllt hier an dieser Stelle zwei Aufgaben. Es erinnert noch einmal an das bereits Gesagte und es leitet den Höhepunkt in der Skizzierung des Sohnes Gottes ein. Welcher erinnert an das, was gesagt ist? Denn welcher setzt voraus, dass von jemandem geredet war, nicht wahr? Der welcher. Also das Wort welcher schaut zurück. Aber er hat jetzt vor, mehr zu sagen. So steht das Wort welcher zwischen Gesagtem und Zusagendem. Er leitet also, dieses Wort leitet, das ein, was noch gesagt werden soll über den Sohn Gottes. Aber erstens, Groß A, Doppelpunkt, es erinnert, schauen wir zunächst zurück. Groß A, Doppelpunkt, es erinnert, das Wort welcher erinnert. Welcher, das heißt der Sohn, durch den Gott redete, der den Propheten vorzuziehen ist, auf den die Propheten hingewiesen hatten, das ist welcher. Wer setzte sich? Der, der den Propheten vorzuziehen ist. Der, auf den die Propheten hinwiesen. Welcher ist, weiter, der Sohn, den Gott zum Erben von allem einsetzte. Dieser Erbe von allem, der setzte sich. Weiter. Welcher heißt, der durch den Gott alles Räumliche und Zeitliche schuf. Und weiter, dieser ist es, der sich zur Rechten Gottes setzte. Dieser setzte sich dort. Groß B, jetzt schauen wir nach vorn. Groß B, Doppelpunkt. Sodann leitet welcher in den Höhepunkt der Schilderung des Sohnes ein. Jetzt kommt der Höhepunkt in Vers 3. Arabisch 1, Doppelpunkt. Dieser welcher ist Gottes Offenbarung in Person. So wird er sagen in Vers 3. Lesen wir Vers 3. Welcher als der, der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens ist, auch alle Dinge mit dem Wort seiner Kraft trägt, sich, nachdem er durch sich selbst die Reinigung von unseren Sünden vollzogen hatte, zur Rechten der Majestät in der Höhe setzte. Noch einmal anfangen. Welcher, also der, von dem er eben gesprochen hatte, als der, der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens ist. Der ist es, der sich setzte. Zwei Aussagen über den Sohn und diese sind gleichsam Höhepunkt seiner Schilderung, gehören zum Höhepunkt. Jesus ist Gottes Offenbarung in Person. Diese zwei Ausdrücke wollen das besagen. Zwei Ausdrücke besagen dieses in Vers 3 Anfang. Nehmen wir sie einzeln vor. Zuerst die Ausstrahlung. Klein a, Doppelpunkt. Ausstrahlung der Herrlichkeit. Ausstrahlung der Herrlichkeit. So wie die Herrlichkeit Gottes Gott selbst ist, so ist der Sohn als ausstrahlende Offenbarung der Herrlichkeit Gottes Gott selbst. Noch einmal. Wenn von der Herrlichkeit Gottes die Rede ist, dann ist von Gott selbst die Rede, nicht wahr? Das ist klar. Aber wenn Jesus die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes ist, dann ist er Gott. Aber Gott ausgestrahlt, Gott offenbarend, er zeigt Gott. Jesus ist Gott ausstrahlend. An diesen Strahlen, Jesus, sieht man den Gott, der sich so offenbart. Der Hebräer-Schreiber gebraucht ein zweites, um Jesus als Offenbarung Gottes oder als Gott zu kennzeichnen. Er ist Abbild, das heißt Abdruck des Wesens Gottes. Hier ist der Grund der Ausstrahlung. Vers 3 Anfang noch einmal. Welcher als der, der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit ist und das Abbild seines Wesens. Er geht einen Schritt zurück. Zuerst spricht er davon, dass Jesus als Gott und in Menschengestalt Gott offenbarend ist, Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Alles, was Gott ist, das ist Jesus, und zwar in aller Herrlichkeit. Aber jetzt geht er einen Schritt zurück. Wo kommt denn diese Ausstrahlung her? Vom Wesen. Aber auch das ist Jesus. Er, als Wesen ist er die Ausstrahlung. Wäre er nicht das Wesen Gottes, dann könnte er nicht Gott ausstrahlen. Ja? Als Wesen Gottes ist er die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Hier ist der Grund also der Ausstrahlung. Das Wesen Gottes selbst liegt in der sichtbaren menschlichen Form. Jesus sagt zu Philippus, wenn du mich siehst, siehst du den Vater, du hast ihn vor Augen. Er ist Gott und Mensch in einem Doppelpunkt. Gott-Mensch. Gott-Mensch. Das Wort wurde Fleisch, sagt uns Johannes. Der redende Gott wurde Mensch und sprach weiter. Rabisch 2, Doppelpunkt. Zum Höhepunkt der Schilderung des sich Setzenden gehört noch ein zweites. Er ist es, der alles trägt. Er ist es, der alles trägt. Vers 3. Er trägt alle Dinge. Er, der alles schuf. Der Schöpfer versorgt seine Schöpfung. Er erhält sie. Kolosser 1, 16 und 17. Weil in ihm alles geschaffen wurde, das in den Himmeln und das auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne, seines Herrschaften, seines Erstrangige, seines Autoritäten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen, und er ist vor allem, und alles besteht in ihm. Dieser letzte Satz. Alles hat in ihm sein Bestehen, bleibt bestehen, weil er es so will. Vergleichen wir an dieser Stelle, Er trägt alle Dinge, er, der alles schuf. Dieses sagt uns Kolosser 1, Vers 16 und 17 ebenfalls, die ich eben gelesen habe. Weiter. Er trägt, wenn von seinem Tragen die Rede ist, tut er es mit seinem Wort. Er trägt mit dem Wort seiner Kraft. Auch alle Dinge mit dem Wort seiner Kraft trägt, sagt der Hebräerverfasser. An dieser Stelle darf man vergleichen, und jetzt gebe ich die Schriftstellen. Ich denke nicht, dass wir uns die Zeit nehmen, sie zu lesen, aber sie sind sehr wertvoll in diesem Zusammenhang, denn sie geben uns hier eine wichtige Lehre der Heiligen Schrift über unsere Schöpfung. Die Stellen sind drei, oder der Stellen sind drei. 2. Petrus 3, Vers 5, eine Parallelstelle zu diesem. 2. Petrus 3, Vers 5. Die nächste Stelle aus dem Psalmen. Psalm 29, die Verse 3 bis 9. 3 bis 9. Und die dritte Stelle? Sacharja 12, die Verse 1 und 10. Denn die Verse 1 bis 10 sollten als organische Einheit gelesen werden. Aber man lese diese einmal sorgfältig und dann merkt man, das heißt, ich mache darauf aufmerksam, dass von Vers 10 her deutlich wird, wer in Vers 1 spricht. Denn in Vers 10 ist von Jesus, der am Kreuz hängt, die Rede. Aber es ist derselbe, der dort spricht, als der, der in Vers 1 spricht. Und Vers 1 ist die Parallelstelle zu unseren Texten hier. Also Jesus ist es, der trägt mit dem Wort seiner Kraft. Aber an dieser Stelle lohnt es sich, auf etwas hinzuweisen. Wenn Jesus mit seinem Wort alles trägt, dann erinnern wir uns daran, dass es eine Last gibt. Und das war die schwerste Last, die Jesus je zu tragen hatte. Und das war die Last unserer Sünden. Als er den Zorn Gottes für uns trug, Jesaja 53, die Verse 6, 10 und 12. Der Schöpfer trug unsere Sünde, das heißt den Zorn Gottes, der wurde auf ihn gelegt. Rabisch 3, und vergessen wir nicht, dass in Vers 3 die zwei zusammengenommen werden. Ja? Er trägt alle und er war es, der uns von Sünden reinigte. Arabisch 3, Doppelpunkt, zusammenfassend, unter Arabisch 3 fassen wir zusammen. Dieser ist es, durch den Gott zu uns geredet hat. Dieser, der alles erbt, der Schöpfer von allem ist, der die Ausstrahlung Gottes ist, das Wesen Gottes selbst, der alle Dinge trägt mit dem Wort seiner Kraft, dieser ist es, durch den Gott zu uns geredet hat. Das macht das Reden so wichtig. Das macht das Hören so notwendig. Dieser ist es, der sich wie ein hoher Priester zur Rechten Gottes setzte. Vers 3 unseres Textes. Dieser ist es, der dort zur Rechten des Vaters sitzend heute für uns da ist. Das bedeutet das Sitzen zur Rechten Gottes. Er ist für uns da. Das war Römisch 1, Doppelpunkt. Wir kommen zu Römisch 2, der zweiten Frage. Römisch 2, Doppelpunkt. Die zweite Frage, wann setzte sich der Sohn im Himmel? Nachdem wir uns mit der Frage, wer befasst haben, die Frage, wann setzte er sich dort? Dazu lesen wir ab Vers 3 Mitte. Nachdem er die Reinigung von unseren Sünden, die ja uns von Gott getrennt hatten, vollzogen hatte, dann setzte er sich. Erst nachdem er die Reinigung von unseren Sünden vollzogen hatte. Erst dann kehrte er zurück nach vollbrachtem Werk. Erst dann kehrte er zurück, denn dazu war er ja in die Welt gekommen. In seiner Person brachte Jesus Gott uns nahe, als er kam. Und als er am Kreuz starb und dann sich setzte, brachte er uns Gott nahe. Die Reinigung vollzog er durch sich selbst, heißt es, indem er sich selbst als Sündopfer auf den Altar Gott legte. Und das findet dann später Betonung. Wir haben hier den Grundstein gelegt für den Brief. Hier haben wir konzentriert den Brief, die Hauptaussagen des Briefes. Mit gerade diesem Gedanken, dass er durch sich selbst, durch eigenes Hinopfern, sich selbst hingebend, dass sie sich selbst als Opfer hingibt. Damit wird er sich weiterhin noch befassen, der Verfasser. Zu diesem Gedanken, dass Jesus sich selbst hingibt, sagt von Gerlach im Dechsel-Kommentar: Wie im Vorigen er, das heißt der Verfasser, den Sohn über die Propheten erhebt, so hier ihn und sein Opfer über die Priester und Opfer des Alten Testamentes. Sehr guter Gedanke. Im ersten Glied unseres Textes hat er Jesus über die Propheten gestellt. Mit Vers 3 stellt er Jesus im Selbstopfer über die Priester des Alten Testamentes. Jesus ist größer und das wird auch weiterhin ihn beschäftigen im Hebräerbrief, nicht wahr? Jesus ist der Priester, der größer ist als andere Priester. Größer als Propheten, als Reden Gottes und größer als die Propheten, als die Priester im Opfern. Römisch 3, Doppelpunkt, die dritte Frage. Was bedeutet es denn, dass er sich setzte? Wir fragten, wer sitzt oder wer setzte sich, wann und jetzt, was bedeutet es überhaupt, dass er sich dort setzt? Einige Antworten. Groß A, Doppelpunkt. Dass er sich dort setzt, heißt, er kommt nach Hause. Nach vollendeter Aufgabe. Von dort war er zu dieser Aufgabe ausgegangen. Nach vollendeter Aufgabe zieht er nach Hause zurück, wo er hingehört, zur Rechten Gottes des Vaters. Groß B, Doppelpunkt. Nächste Antwort. Dass er sich zu Rechten der Majestät setzt, heißt, dass er die rechte Hand Gottes wird. Dass er zu Rechten der Majestät, das heißt des Höchsten, sich setzt, heißt, dass der Sohn die rechte Hand Gottes wird, durch den Gott weiter handeln wird. Und an dieser Stelle erinnern wir an die zwei Hauptfunktionen einer Gottheit, einschließlich der wahren Gottheit. Ein Gott ist ein Herr und ein Helfer. Als höheres Wesen ist er ein Herr, dem wir als Menschen untertan sind. Als Helfer bietet er seine Hilfe uns an. Denn dazu hat man einen Gott, dass man einen hat, der ihm hilft, nicht wahr? Gott ist also beides, der Hohe und der auch zu uns kommt und uns hilft. Der Herr und der Helfer. Und wenn Jesus zur Rechten des Vaters sitzt und die rechte Hand Gottes ist, dann ist er, Jesus, wie Gott, unser Herr, er regiert von dort und von dort her hilft er uns. Denken Sie an Kapitel 4, nicht wahr? Wir dürfen zu ihm kommen, zum Gnadenthron. Er hilft uns von jenem Ort aus. Wieder ein Gedanke, ein Saatgedanke, der im Brief weiter Beschäftigung findet. Dritte Antwort, Groß C, Doppelpunkt. Dass er sich zur Rechten Gottes setzte, bedeutet Teilnahme an der Weltregierung. Das ist schon angedeutet worden. Das findet ausdrückliche Aussage in Psalm 110, Vers 1, einem Text, mit dem sich der Verfasser auch befassen wird. Psalm 110, Vers 1.